Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste dieses Gottesdienstes, ich begrüße euch alle sehr, sehr herzlich und ich freue mich, dass ich dieses Mal wieder einmal hier sein darf. Und wir haben ja ein spannendes Thema, eine misslungene Flucht. Und dabei wollen wir uns das Buch Jona gemeinsam anschauen. Also von dem Jona haben wir kein Bild gehabt, aber wir haben ein Bild von dem großen Tor von Ninive. Ninive, wo der Jona hingehen soll und noch hingehen wird. Aber zunächst einmal habe ich eine Frage an jeden von euch, nämlich eine Frage, die mich vor vielen, vielen Jahren, die für mich vor vielen Jahren ein Impuls für meine eigene Bekehrung war. Und diese Frage stellte mir damals der Pastor Hans Bohnt. Und er frug mich, bist du ein Kind Gottes? Also mir erschien damals diese Frage reichlich naiv und ich habe ihm irgendwas geantwortet. Aber nachher habe ich es verstanden und deswegen möchte ich es heute auch fragen, bist du ein Kind Gottes? Kannst du das wirklich von Herzen sagen? Hast du den Geist Gottes oder hast du noch den Geist der Welt? Gehörst du zu Gott oder gehörst du noch zur Welt? Das ist doch die Frage. Und ich hoffe sehr, dass wir alle mit Josua sagen dürfen, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen. Wir gehorchen nämlich dem, wessen Geist wir sind. Gehorchen wir Gott. Und ich muss allerdings von mir sagen, ich habe oftmals, genügend oft Gott nicht gehorcht, aber er war treu. Er hat mich immer wieder zurückgeholt. Und ich denke, mir gibt es bestimmt einige Geschwister, die das auch erlebt haben, dass Gott einen immer wieder zurückholt. Und wie wir vorhin auch im Psalm gehört, wir können ihm nicht wirklich entfliehen. Er weiß, wo wir sind, egal was wir machen. Er kennt uns, er ist bei uns. Und heute hören wir eine Geschichte von einem Mann, dem es auch so ging. Nicht ein normaler Mann, gewöhnlicher Mann, sondern ein Mann Gottes. Nicht nur ein Mann Gottes, sondern ein Prophet des Höchsten. Und das war Jona. Und da möchte ich kurz den geschichtlichen Hintergrund einmal sagen. Also nach dem Tod von Salomo wurde damals Israel geteilt. Und zwar in ein Nordreich und in ein Südreich. Und im Südreich und in beiden Reichen gab es Propheten und die haben gepredigt, damit das Israel nicht weiter in Sünde kommt und weiter einen geistlichen Verfall bekommt. Also im Südreich waren das zum Beispiel Jesaja, Micha, Jeremia und andere. Kennen wir ja alle. Und im Nordreich war das Elia, Elisa, Amos, Hosea und eben Jona, ein Prophet im Nordreich. Er zählt ja zu den sogenannten kleinen Propheten. Naja, weil das Buch Jona halt nicht so umfangreich ist, hat er nur 2, 3 Kapitel, ist ja nicht viel drin. Aber er war gar kein kleiner Prophet. Er war ein großer Prophet. Er war damals in diesem Nordreich hoch angesehen und geschätzt. Und unter König Jerobeam war sehr geschätzt, eine geschätzte Persönlichkeit. Das müssen wir uns vorstellen. Nicht so ein kleiner Winzling, sondern eine richtige große Persönlichkeit war er. Und zwar, um das zeitlich einmal ein bisschen einzugrenzen, der König Jerobeam, der herrschte von 793 vor Christus bis 758 vor Christus. Und die Geschichte, die wir jetzt, mit der wir uns befassen, dieses Buch Jona, das war im Jahr 759 vor Christus, höchstwahrscheinlich, wie also die Geschichtsschreiber hier sagen. So, und das ist also lange her. Über 2800 Jahre ist das her, was hier geschehen ist. Und übrigens, das Buch Jona hat offensichtlich der Jona selbst verfasst. Viele Dinge hätte man gar nicht wissen können, wenn es nicht der Jona eben aufgeschrieben hätte. Also das ist der Hintergrund ein bisschen von dieser Geschichte von Jona. Und die Geschichte vom Jona und dem Fisch ist ja natürlich wegen dem Fisch so besonders bekannt. Und so wird er häufig als Märchen herausgegeben und als Metapher. Das kann doch nicht wahr sein in Wirklichkeit, aber es ist schön, sowas zu hören, nicht wahr? Aber es steht in keinem Märchenbuch, diese Geschichte. Die Geschichte, die steht in der Bibel im Alten Testament. Das ist kein Märchen. So. Und in diesem Buch Jona, da bekommt der Jona einen Spezialauftrag. Einen Spezialauftrag eben, nach Ninive zu gehen, zu Nicht-Juden zu gehen. So einen Auftrag hat keiner der Propheten bekommen. Die Propheten hatten alle Botschaften für Israel, nicht für andere. Für Nicht-Juden waren die Propheten nicht. Er ist der einzige Prophet, der eine Botschaft für Heiden, also für Nicht-Israeliten hatte. Und das war natürlich schwierig. Ein Israelit kann auch nicht zu den Nicht-Juden gehen. Das ist unmöglich. Und zudem waren die Assyrer eben, das waren ja auch Feinde von Israel. Also da sträubte sich der Jona, dahin zu gehen. Das wollte er nicht. Und insofern verstehen wir das ja vielleicht. Wir wollen mal schauen, wie Gott nun dazu stand. Ninive, also hier sehen wir das große Tor. Ninive ist eine ganz, ganz alte Stadt gewesen. Die wurde schon von Nimrod gegründet. Das lesen wir im 1. Mosebuch. Und für damalige Verhältnisse war es mit 120.000 Einwohnern eine Riesenstadt. Es war eine Weltstadt damals. Es war eine große und sehr reiche Stadt mit einer wunderbaren Stadtmauer, mit vielen wunderbaren Türmen. Die Stadtmauer war von der engeren Stadt 13 Kilometer lang. Und dann gab es noch eine äußere Stadt mit anderen Ortschaften darin, mit 100 Kilometer Umfang. Also eine Riesenstadt. So. Jona bekommt einen Auftrag von Gott und was macht er? Er will den nicht übernehmen, will das nicht tun. Er flieht, er will weg vom Angesicht Gottes. Und da wird es spannend. So, er flieht, er geht los, wohin geht er? Er will so weit weg wie nur möglich. Damals, das muss man sich vorstellen, das war 759 vor Christus, da gab es auf dem Mittelmeer schon Schiffsverbindungen, er hat die weiteste Verbindung genommen, wohin? Nach Südspanien, in eine phönizische Provinz, nach Tarsis, nach Südspanien. Das ist ungefähr 4000 Kilometer entfernt, da stelle man sich einmal vor, da wollte er hin. Also runter ist er nach Jaffa. Jaffa war schon damals ein Seehafen, ein Hafen. Nach Jaffa ist er und hat ein Schiff gefunden mit Richtung Tarsis. So. Kaum ist das Schiff auf dem offenen Meer, da kommt ein Sturm. Es kommt ein Sturm und das Schiff gerät in Seenot und der Kapitän und die Seeleute, die sind verzweifelt, die wissen nicht, was sie tun sollen. Sie beten alle zu ihrem Gott, sie waren ja alle abergläubig. Jeder hat einen anderen Gott gehabt und haben sie gebetet, aber das hat nichts gebracht. Und dann haben sie das gemacht, was damals üblich war. Sie haben sich gesagt, da muss einer an Bord sein, der uns das Unglück gebracht hat. Den müssen wir finden. Der muss über Bord. Und dann haben sie es losgeworfen und dann kamen sie auf Jona. Den Jona haben sie geholt und du bringst uns Unglück hier. Und der Jona hat es sofort zugegeben. Der hat es sofort zugegeben. Und da steht hier, die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Dann sagten sie zueinander, kommt, lass uns Lose werfen, damit wir herausbekommen, wer an diesem Unglück Schuld hat. Jona wird also als Ursacher identifiziert und er sagt, werft mich ins Meer, dann wird es euch in Ruhe lassen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Nach einigem Zögern werfen sie ihn tatsächlich ins tosende Meer. Sie werfen ihn ins Meer. Dann sind los. Und das Meer wird ruhig, der Sturm hört auf. Tatsächlich. Tatsächlich. Und das ist natürlich eine ergreifende Geschichte. Die Leute kriegen Ehrfurcht, weil der Gott Jahwe ja dahinter ist. Der Jona hat ihn vom Gott Jahwe, vom Gott dem Herrn erzählt. Und die Männer bekamen Angst. und sie brachten, wie es in der Bibel steht, Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Nun, Schlachtopfer werden sie erst da gemacht haben, wenn sie irgendwo an Land gegangen sind. Trotzdem, sie brachten Schlachtopfer. Und das ist ja nun noch interessant. Wenn wir Gottes Handeln erfahren, dann bringen wir Dank. Wir opfern dann Dank, bitteschön. Und das ist für uns nun ein ganz wichtiger Impuls. Und Paulus sagt es ja auch uns. Ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Gottesdienst sei. Wir selbst sollen das darbringen für Gott. Das ist ihm wohlgefällig und mit Dank und Lob. Ja, nun, Jona ist im Meer, er ertrinkt aber nicht. Na, da kommt ein Riesenmeeresungeheuer, ein großer Fisch, wie es in der Bibel steht, ein großer Fisch und verschluckt ihn. Der verschluckt ihn. 3 Tage und 3 Nächte ist dann der Jona im Bauch des Fisches. 3 Tage und 3 Nächte, das kommt uns ja bekannt vor. Jesus war auch 3 Tage und 3 Nächte im Reich des Todes. Genau das Gleiche. Und das ist eine Vorschattung dieses Ereignisses von Jesus. Und 3 Tage und 3 Nächte. Das war natürlich nach jüdischer Zeitrichtung nicht volle 3 Tage und volle 3 Nächte. Bei Juden galt auch ein angefangener Tag als ganzer Tag. Also die Ausleger sagen, das waren so etwa vielleicht 38 Stunden. Na, 38 Stunden im Bauch eines Fisches. Das ist ja nun gar nicht mal so, das ist ein Ding. Und er hat es offensichtlich überlebt. Und dann ist er eben in diesem Bauch des Fisches. Ich denke mir, er wird ja mehr nicht bei Sinn gewesen sein, er wird ohnmächtig gewesen sein die meiste Zeit da drinnen. Aber er hat dann voller Verzweiflung gebetet. Er hat voller Verzweiflung gebetet und mit folgenden Worten: In meiner Not rief ich zu Jahwe und er hörte mich. Aus dem Bauch des Todes schrie ich um Hilfe. Und du hörtest mein Rufen. Und dann schließt er: Ich aber werde dir opfern, mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich bezahlen. Bei dem Herrn ist die Rettung. Das war ein Gebet, was erhört wurde, was Gott gerne erhört hat. Und wir werden es anschließend, das ganze Gebet, gemeinsam sprechen. Ich denke mir, das ist eine gute Sache. Gott möchte, dass wir zu ihm rufen, zu ihm schreien. Auch aus dem Dunkeln, wenn wir nicht weiter wissen, zu ihm schreien, erwartet, denke ich mir, drauf, dass wir uns dann an ihn wenden. Und das eigentliche Thema des ganzen Jona-Buches müsste eigentlich heißen: Gott, der Herr, ist der Retter. Er rettet. Er hat den Jona gerettet, er hat die Seeleute gerettet, er hat Ninive gerettet gegen alle Voraussicht und er hat uns gerettet. Ist das nicht wunderbar? Er hat unsere, und was sind wir schuldig? Dank zu opfern, wie es hier steht. Dank opfern, und das will der Herr. Ja, er hat gebetet, Gott erhörte das Gebet, und was macht der Fisch? Der Fisch, der schwimmt an Land und speit den Jona aus. Er speit den Jona aus, und da liegt er nun am Strand. Wir können uns vorstellen, in was für einem jämmerlichen Zustand er da war. Also das brauchen wir gar nicht zu beschreiben. Aber er war lebendig. Er war tot im Bauch des Fisches gewissermaßen und jetzt ist er am Strand und ist wieder lebendig. Er ist wieder lebendig. Und das ist eigentlich für uns wiedergeborene Christen auch ein Zeichen. Oder unser altes Ich ist ja mit Christus gestorben und Jesus hat uns eine neue Kreatur geschenkt. Und das erinnert uns ja auch an die Taufe. Und ich erinnere mich gern an meine Taufe, wo wir dafür halten dürfen, dass wir der Sünde tot sind, Gott aber lebendig in Christus Jesus, wie Römer 6,11 steht. Ja, wir sind lebendig in Christus Jesus und wir sind bereit, ihm nachzufolgen. Jona lag da lebendig am Strand und jetzt war er endlich bereit, das zu machen, was der Herr von ihm wollte, nämlich nach Ninive zu gehen. Und da spricht der Herr nochmal zu ihm: Geh in die große, mächtige Stadt Ninive und verkündige den Menschen dort die Botschaft, die ich dir auftrage. Und da ging Jona los, wie es Jahwe ihm gesagt hatte, und kam nach Ninive. Und er verkündet die Botschaft. Und da geschah etwas Unerwartetes. Normalerweise ist er der Prophet Gottes. Er ist ja gewohnt, wenn er eine Prophezeiung gibt, dass es dann so eintritt. Er hat ja seinen König Jerobeam manches Mal prophezeit, du wirst Sieg haben und so weiter. Und das klappte. Es war dann auch so. Und jetzt, er prophezeit den Leuten von Ninive. Ninive geht unter, er wird zerstört, weil ihr so böse seid. Was passiert? Nichts. Nichts passiert. Seine Prophezeiung erfüllt sich überhaupt nicht. Völlig unerwartet. Nämlich, die Leute von Ninive glaubten Gott und beschlossen zu fasten. Alle groß und klein zogen den Trauersack an. Alle tun Buße und Ninive ist gerettet. Aber Jona will das nicht verstehen. So, das ist im Großen und Ganzen die Geschichte, das Buch Jona. Und man könnte da jetzt noch stundenlang drüber predigen natürlich, aber das machen wir nicht heute Vormittag, sondern ich möchte nur einige wenige Punkte, die mir wichtig erschienen, noch mal ein bisschen erläutern. Der erste Punkt, und das war für mich auch der allererste Punkt: Ist das denn überhaupt möglich mit dem Fisch? Ist das denn überhaupt möglich? Ist es doch ein Märchen oder so? Da habe ich natürlich nachgeschaut und überlegt. So, der große Fisch, der Jona verschlingt, das ist die große Frage. Und ist auch interessant. In der Zeitung habe ich dieses Jahr gelesen, aber im Juli dieses Jahr so eine Meldung, da wurde in der Elbmündung ein großer Fisch aufgefunden mit einem Kühlschrank im Maul. Der wollte einen Kühlschrank verschlingen und ist daran verendet. Also, das war schon interessant, ne? Und da hat sie nicht runtergekriegt. Das war zu groß, der Kühlschrank für ihn. Aber dann im Jahr 1891, habe ich ja recherchiert ein bisschen, 1891, da gab es einen James Bartley, der war Walfänger, also Walfangmatrose wohl. Vor den Falklandinseln ist ins Wasser gestürzt und ist dann von einem großen Fisch verschluckt worden. Am nächsten Tag haben sie den Fisch erlegt und haben diesen James Bartley lebendig aus dem Fisch rausgeholt. Und im Ärmelkanal soll es auch Anfang letzten Jahrhunderts sowas Ähnliches gegeben haben. Da wurde ein Matrose von einem Hai verschlungen. Nach 48 Stunden hat man ihn lebend wieder aus dem Hai heraus operiert, offensichtlich. Ja, Wahrheit oder Seemannslatein, ich kann es nicht sagen. Was ich mit Sicherheit sagen kann und was ist, dass der größte Fisch, der im Augenblick in den Ozeanen rumschwimmt, ist ein sogenannter Walhai. Ein Walhai, der wird 18 Meter lang, hat einen riesen Maul, frisst aber nur Plankton, kann aber einen Menschen verschlingen und ist sonst im Übrigen völlig, völlig harmlos. Der könnte sowas. Aber egal, was da geschrieben ist und was man lesen kann, diese Geschichte, meine lieben Freunde, ist absolut wahr, denn Jesus bezieht sich darauf. Das ist für mich das Hauptthema. Wird er sich auf etwas beziehen, was nur ein Märchen ist, oder will er uns was vormachen? Nein, was er sagt, ist wahr. Er ist die Wahrheit und Jesus bezieht sich darauf. Und da berichten Lukas und Matthäus ganz interessant darüber, dass die Propheten, die Pharisäer, die verlangen von Jesus ein Zeichen. Und das einzige Zeichen, was Jesus ihnen gibt, ist das Zeichen des Jona. So, und dann steht in Lukas 11, steht, diese verdorbene Generation verlangt dauernd ein Zeichen. Doch es wird ihnen keins gegeben werden, sagt Jesus. Nur das des Propheten Jona. Er bezieht sich auf den Jona, denn wie Jona für die Menschen von Ninive ein Zeichen war, so wird es der Menschensohn für diese Generation auch sein. Und was war das Zeichen? Bei drei Tage und drei Nächte beim, im Fisch, im Bauch des Fisches. Das war sein Zeichen, nicht? So. Und das wird der, das wird Jesus auch sein. Und das war genau so. Ja, das Buch Jona weist prophetisch auf Jesus hin. Und, aber es hat auch ganz wichtige prophetische Aussagen für Ninive und für uns selbst. Also, ich möchte darauf noch kurz eingehen. Die prophetischen Aussagen über Ninive. Nun, das ist ja eigentlich der Zweck dieses Buches Jona, dass er soll nach Ninive gehen, um denen zu verkündigen, ihr müsst euch bekehren eigentlich. Und das ist also naheliegend, dass wir das mal anschauen. Der prophetische Auftrag Gottes über Ninive, da war wie folgt. Steht gleich in Kapitel 1, Vers 2. Los, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie aus. Denn ihre Bosheit ist für mich gekommen. Also Ninive muss in der Tat ein sehr böses und moralisch, also verfallener Ort gewesen sein. Und es steht schon viel gerichtsreif soll es gewesen sein. Und wichtig zu sehen ist, alle Bosheit, die geschieht. Und manchmal fragen wir uns heutzutage, was ja in Bosheit und Verkommenheit geschieht. Darf das einfach so sein? Wir können sicher sein, das kommt alles vor Gott. Er weiß das, er wird handeln und er wird einmal Recht sprechen. Das ist gar keine Frage. Und jetzt war die Bosheit so vor Gott gekommen, dass er sagte so, das reicht jetzt auch, also kommt von mich, jetzt wird Ninive also zerstört. So, und diese Bosheit kam vor Gott. Und da kommt ja nun, und er beauftragt nun den Jona, dorthin zu gehen und das, sein Urteil ihm zu verkündigen. Nun waren die Einwohner von Ninive, was ich vorher auch nicht wusste, die waren scheinbar vorgewarnt. Es gab nämlich vorher zwei Hungersnöte, große Hungersnöte und eine große Sonnenfinsternis, was nun damals ein Riesenereignis war. Also die eine Hungersnot war 795, die Sonnenfinsternis kann man genau fixieren auf einen Tag, 15. Juni 763, 759 wieder eine Hungersnot und da kam Jona. Und da wissen wir oder können wissen, wenn der Herr einen Auftrag gibt, dann bereitet er alles vor, damit es auch funktioniert. Das machen wir bei Luftern. Wir können wissen, dass wir, wenn wir einen Auftrag von Gott bekommen, dann ist das vorbereitet. Und sowas hier. Die Menschen waren vorbereitet. Wir sagten so, wir sehen, da muss irgendwas passieren. Und dann kommt der Mann mit dem Zeichen des Jona. Es wird sie auch rumgesprochen haben, dass er drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war. Und dann geht er in die Stadt, hier durch das Tor wahrscheinlich durch, geht in die Stadt und ruft Gehorsam. Aber wie ich meine, das klingt doch sehr lustlos, wie er ruft. Er ruft, noch 40 Tage, dann ist Ninive völlig zerstört, wie sie drin steht. Also, irgendwie, da sagt, ich muss jetzt mal gehorsam sein, das rufen und dann ist gut. Na, ruft es halt. Aber dieser Ruf erfüllt sie nicht, wie wir vorhin schon gesagt haben. Der Herr ist nämlich gnädig. Seine Gnade geht über Verstehen hinaus und über unseren Sinn für Gerechtigkeit. Denn was machen die? Die kommen zur Buße, die kehren um, die gehen in Sack und Asche. Die haben das eingesehen. Die kehren wirklich um, machen das sofort. Und wie wir gleich sehen werden, das ist für Jesus auch ein ganz großes Zeichen, dass die umkehren. Und das werden wir gleich hören. Also, wichtig für uns zu wissen, der Herr ist nicht nur für Israel da. Hier zeigt er sich im Buch Jona. Er ist auch für alle Menschen da. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. So. Und nun, Jona ist auch ein prophetischer Hinweis für Jesus. Das haben wir vorhin schon ein bisschen angedeutet. Jona, und zwar, das Interessante am Buch Jona. Die Prophetie vom Buch Jona zeigt sich ja nicht nur in den prophetischen Aussagen, sondern an dem prophetischen Geschehen, sozusagen als Vorschattung von anderen Ereignissen zum späteren Zeitpunkt. Und diese Vorschattung ist sind die 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches ein Hinweis auf Jesu Tod und Auferstehung. Und der Herr bezieht sich ja darauf und Jesus spricht ja auch zu den Pharisäern, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. In Matthäus 12, 40. Das ist doch interessant. Jesus bezieht sich hier drauf. Und das ist ja nicht von ungefähr, dass Jona da 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war. Das sollte so sein, damit das auch, dass es eine Prophezeiung für Jesus ist. Das war das Erste. Das Zweite, wir haben ja vorhin schon gehört, die Einwohner von Ninive haben Buße getan. Und das war für Jesus eine große Sache. Er stellt nämlich dieses Verhalten der Leute als Beispiel hin und als Warnung für Israel. Und er sagt, am Tag des Gerichtes werden die Bewohner von Ninive aufstehen. Das stelle sich mal vor. Und diese Generation werden sie schuldig sprechen. Denn als Jona sie warnte, haben sie ihr Leben geändert. Und hier steht einer größerer, nämlich Jesus, größer als Jona. Die Einwohner von Ninive haben auf diesen Hinweis von Jona, auf diesen lustlosen Hinweis, noch 40 Tage, dann ist Ninive vielleicht zerstört, haben die sofort reagiert und haben ihr Leben, haben erkannt, wie bosartig sie sind und boshaft und böse. Und sie haben sich geändert. Sie sind umgekehrt, obwohl sie Gott, den Herrn, nicht als Gott anerkannt haben. Sie hatten andere Herren, andere Götter. Trotzdem, und deswegen schätzt Jesus deren Verhalten so groß. Also das können wir auch dran lernen, dass wir eben umkehren können, umkehren müssen und dass der Herr will, dass wir immer umkehren. Und drittens, was Jesus nicht erwähnt. Also jetzt sage ich mal was nicht in der Bibel steht, aber das ist eine ganz wichtige Sache. Also ich habe ein bisschen rumgeschaut und viele Ausleger sagen, Mensch, der Jona, das ist ein ganz Böser, der macht den Auftrag nicht, der müsste eigentlich machen und der müsste verurteilt werden. Nein, davon liest man in der ganzen Bibel nichts. Er wird von niemandem verurteilt, von niemandem. Und was nicht drin steht, ist, er erwähnt nicht, dass der Jona untreu gewesen ist, dass er Jona geflohen ist. Das wird nirgends erwähnt, nachträglich. Nein, das ist vergeben und vergessen. Der Jona kam zurück und dann ist es gut. Der Herr vergibt. Ist das nicht wunderbar? Ja, das müssen wir auch, das können wir auch hier lernen. Das Buch Jona, meine Freunde und Geschwister, das Buch Jona ist eine Lektion der Güte und Barmherzigkeit Gottes. Und er mobilisiert alles, um uns zurückzuholen, sogar mit dem Fisch. Also, dass er das mit dem Fisch machte, das wundert mich auch. Er hätte es auch anders machen können. Er hat das mit dem Fisch gemacht. Unglaublich. Das vergessen wir doch nie, so etwas, was er da macht. So. Und drittens und letztens, Jona ist ja auch ein wichtiges Zeichen für die Nachfolger Jesu, also für uns ein ganz wichtiges Zeichen. Nämlich, das Geschehen von Jona können wir deuten für unser Leben und für unsere Beziehung zu Gott. Und ich meine eigentlich, in jedem von uns steckt so ein Stück Jona drin. Nämlich, auch uns zeigt der Herr, was dran ist. Auch uns zeigt er, gibt er gewisse Hinweise, Weisungen, vielleicht auch ein paar Aufträge. Und wir sagen, Mensch, eigentlich müsste ich, Jesus hat es mir gezeigt. Und dann wollen wir nicht und sagen, wir können es nicht. Und das ist zu schwierig für mich. Genau wie beim Jona. Wir sagen, wir haben zu viel Arbeit. Wir haben andere Sorgen. Jetzt gerade. Wir brauchen Erholung. Das geht nicht, was er will. Und dann weg wie Jona. Oder wir stürzen uns in die Arbeit. Oder stürzen uns in andere Dinge. Wir vertiefen unsere Andränge. Oder wir machen laute Musik oder irgendwas. Und nicht unbedingt mit dem Schiff wieder Jona. Vielleicht, oder sind wir Urlaub. Ja, wir fahren in Urlaub mit dem Flugzeug weit weg. Und weit weg von Jesus, weit weg von seinem Angesicht. Wir meinen, wir können und wollen nicht. Und der Herr sagt, wenn ich es dir sage, dann kannst du es. Du brauchst nur Vertrauen zu haben. Ich zeige dir einen Menschen, den du betreuen sollst, um den dich kümmern sollst. Ja, schwieriger Mensch, arbeitslos, ich weiß das alles. Oh, das kann ich nicht, das will ich nicht. Du kannst es, ich helfe dir dabei. Du bist in deinen Streitfall verwickelt, hast auch keine Schuld. Aber du kannst ihn schlichten. Sei der Erste, der die Hand ausstreckt. Oh nein, das kann ich noch, der ist doch so ein unmöglicher Typ. Du kannst es, ich gebe dir die Freimut dazu, du kannst es. Oder eine Gemeinde, du wirst angesprochen. Da wird einer gebraucht für den Begrüßungsdienst, für die Kinderarbeit, für die Jugendarbeit. Da wird einer gebraucht für den im Gemeindevorstand oder schon mal gelegentlich einen Predigtdienst. Oh nein, das kann ich nicht. Da bin ich nicht geeignet. Du kannst es. Du bist geeignet, wenn ich hinter dir stehe. So wird auch Gemeinde gebaut. Der wird nicht gebaut mit Menschen, die nicht auf Gott hören. Der wird gebaut mit Menschen, die auf Gott hören. Erinnern wir uns auch an Israel. Mose war nicht dieser tolle Typ, wie man es vorstellt. Das war ein ganz normaler Mensch. Und der Herr sagt zu ihm, geh zu Pharao. Was sagt der Mose? Ich kann es nicht. Sagt der Herr, du kannst es wohl. Ich helfe dabei. Und er hat ihn dann, ja, weil der Mose sagt, ich kann vor allem nicht reden. Und da bin ich so ungeschickt. Ja, ich stelle dir den Aaron an der Seite. Der kann wunderbar reden. Und das hat funktioniert. Hätte Mose das nicht getan, die ganze Geschichte mit Israel wäre anders gelaufen. Wir können es, wenn der Herr uns den Auftrag gibt. Und einen Auftrag, liebe Geschwister, den wissen wir ganz gewiss. Den hat jeder von uns bekommen von unserem Herrn. Er sagt, geh hin, siehe, ich sende dich aus. Wir sollen rausgehen und sollen Zeugen sein. Zeugen, wo immer wir gehen. Und wenn er uns auch noch rausschickt, woanders hinschickt, dann gehen wir hin. Er schickt uns ins Feindesland. Er schickt uns nach Ninive. Dorthin, wo wir nicht wollen, dorthin, wo die Menschen böse sind, wo gelästert wird, wo die Leute böse sind, wo gesündigt wird. Gut, jeder in sein eigenes Ninive, muss nicht jeder so weit herausgehen, jeder nach seinem Vermögen, selbstverständlich. Aber Christen sind in Bewegung, Christen müssen nicht unbedingt in ihrer vertrauten Umgebung bleiben. Wir sind hier, wir haben hier nicht keine bleibende Stadt. Unsere Heimat ist, wo sie ist, im Himmel. Deswegen brauchen wir uns hier nicht festzukrallen. Jona floh vor dem Angesicht des Herrn. Wollt ihr auch weg? Willst du auch weg? Vor dem Angesicht des Herrn? Bist du auch auf der Flucht? Vor dem Herrn? Passt es dir etwa nicht, was der Herr sagt? Ist dir die Gemeinschaft etwa mit dem Herrn nicht mehr wichtig und die Gemeinschaft mit den Geschwistern gleich auch nicht? Ist dein Gebetsleben schon seit langer Zeit kraftlos? Muss dir jetzt der Herr, willst du fliehen, bist du auf der Flucht, muss dir jetzt der Herr auch einen Fisch schicken oder was immer ein Fisch für dich sei? Probleme. Keine Perspektiven. Depression, alles Dinge, aus denen man nicht rauskommt, wo man nur dunkel sieht, Der Herr lässt uns nicht allein. Er wacht auch jetzt noch über dich und er wartet darauf, dass du zu ihm schreist. Er wartet doch nur darauf, dass wir zu ihm kommen. Wir wollen zu ihm schreien, wollen zu ihm beten, wollen unser Elend dann zu ihm hinbringen, damit uns dieser elende Fisch ausspuckt, damit wir endlich wieder Licht haben und vor das Angesicht Gottes kommen können. Jona hat im Bauch des Fisches geklagt, er hat gefleht. Das war kein Lobpreis, kein Halleluja. Seien wir doch ehrlich und aufrichtig und sagen ihm, wie es uns wirklich geht. Das dürfen wir ihm wirklich klagen. Wir brauchen keinen frommen Anschein zu geben. Können alles bei ihm ausbreiten. Und dann dürfen wir wissen, auch wenn wir weggelaufen sind, geflohen sind vor ihm, er freut sich, wenn wir zurückkommen. Er gibt uns immer eine zweite Chance. Was heißt zweite Chance? Eine dritte Chance, eine vierte Chance. Was heißt vierte Chance? Er gibt uns immer wieder eine Chance. Er nimmt uns immer wieder an, wenn wir zu ihm kommen. Und er gibt uns dann immer wieder seine Weisung, einen neuen Auftrag. Er nimmt uns gleich wieder in seinen Dienst. Er wird uns die Türen öffnen. Aber bitte, die ersten Schritte, die müssen wir schon selbst tun. Einfach weglaufen, liebe Geschwister, liebe Freunde, das geht überhaupt nicht. Und das ist nie die Lösung. Und wenn wir weggelaufen sind, dann verlässt er uns nicht. Kommen wir doch wieder zu ihm, beten wir zu ihm, schreien wir zu ihm. Er ist treu und er holt uns zurück. Er wird das gute Werk, das er einmal mit uns angefangen hat, mit jedem Einzelnen, dieses gute Werk wird er auch vollenden. Amen.